Zunächst einmal herzlich willkommen zu unserem 25. Jubiläumsfest. Es ist, wie bereits angekündigt, bereits das vierte Mal, dass wir es feiern, aber sowas soll man halt ausgiebig feiern. Wir haben deswegen jeweils einen Sonntag im Monat beiseite gestellt, wo wir ein besonderes Programm machen, anders als das geläufige Sonntagsprogramm. Diesmal wird die Besonderheit darin bestehen, dass wir noch ein Theaterstück aufführen und ganz zum Abschluss eine Bedia-Serie haben und sogar noch ein neues ein Novum. Ist Damir hier? No. Yes. We thought that at the very last end you could do again your special art. If you find the tape, okay. Please look for it. Yeah. So, jetzt möchten wir aber zu dem philosophischen Teil unseres Nachmittags kommen. Es ist eigentlich nicht so sehr ein philosophischer, mehr ein historischer Teil. Ich möchte euch ein bisschen über den Hintergrund des Krishna-Bewusstseins oder der Bewegung für Krishna-Bewusstsein erzählen heute. Wie es sich historisch entwickelt hat, was da ist an Tempeln, an Projekten, an Farmen, sodass ihr euch ein äußeres Bild machen könnt von der Bewegung. Ein inneres Bild kann man eigentlich erst dann gewinnen, wenn man die spirituellen Übungen oder die Praktiken des Krishna-Bewusstseins macht. Oh, wir müssen noch eine kleine Sache vorher machen. We do have a children's room. Für die lieben Kleinen, kannst du vielleicht zeigen, wenn das Kind Milch trinken möchte oder einfach toben will und diese Dinge tun, da haben wir einen Raum für. So, ich möchte mit der Bewegung für Krishna-Bewusstsein mit einer ganz, also mit der Geschichte der Bewegung für Krishna-Bewusstsein mit einer ganz interessanten wahren Geschichte beginnen. Und zwar möchte ich euch entführen nach New York. Ein indisches Frachtschiff läuft gerade ein in den Hafen und wir sehen, wie aus diesem Frachtschiff ein Mönch herauskommt. Mit der traditionellen Kleidung eines Sannyasis angetan, eines Weltentsagers. Dieser Mönch geht ein wenig schaukelig die Gangway herunter in den Hafen, folgt dabei einer Beschreibung und kommt zu einem Busbahnhof. Und im Bahnhof begegnet ihm im Busbahnhof ein Travel Agent, der ihn nach Butler bringt, der Stadt des Jeeps. Da wurde der Jeep entwickelt. Und dort trifft er dann seinen Gastgeber, der ihn noch nie zuvor gesehen hat, einen Herrn Gopal Agrawal, bei dem er dann wohnt, in der Familie, sozusagen als Familienmitglied. Dieser Mönch ist der Begründer der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, ist Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ich schaue gerade, ob wir ein Bild, nein, in diesem Raum haben wir es nicht, doch hier sind so, haben wir Girlanden um ihn gehängt, eben um das Jubiläumsfest zu feiern. In der Vitrine ist er drin. Der Mönch hat mit sich gebracht eine sehr alte Tradition, eine spirituelle Tradition, die er wie ein Samen hineingepflanzt hat in das amerikanische Gesellschaftswesen. Zu der damaligen Zeit war Amerika sehr aufgeregt, besonders die jungen Leute, die haben sich sehr uneinverstanden erklärt, mit Amerikas Politik in Vietnam einzugreifen. Und große Teile der Gesellschaft bildeten, was man historisch als die Counterculture bezeichnet. Also Leute, die sich nicht mit der Richtung, die die etablierte Gesellschaft nahm, einverstanden erklärten. Srila Prabhupada ging nach New York, wo der ganze Beginn dieser Counterculture war, und fing dort an, unter einem Baum in dem Tompkinson Square Park mit ein paar Kartos und diese Instrumente den Hare Krishna Maha Mantra zu chanten. Und es kamen Leute eben hauptsächlich aus diesem Milieu, der Counterculture, die sich nach neuen Bewusstseinsinhalten umschauten, herbei, saßen um ihn herum und hörten ihn dort singen und chanten und wurden langsam interessiert an dem, was er zu sagen hatte. Dann haben diese ersten Devotees zusammengelegt und einen kleinen Laden finanziert, die Miete eines Ladens finanziert, in dem dann wöchentlich Treffen, spirituelle Treffen abgehalten wurden. Nun, besondere Vorfall aus dieser Zeit ist besonders bedeutsam. Srila Prabhupada, dieser ältere Mönch, 70 Jahre ungefähr zu dem damaligen Zeitpunkt, kam eines Tages in den Central Park von New York, und es war Winter. Er setzte sich auf eine Bank und bald setzte sich neben ihn ein Amerikaner, der sein Brot mitgebracht hatte und das Brot anfing zu verfüttern zu den Leuten, die da zu den Tauben, die dort vorbeigeflogen kamen. Und irgendwann schaute er sich so links um und war ein bisschen leutselig geworden und sah diesen älteren Herrn, diesen älteren Mönch da sitzen und fragte: "Are you from India? Sind Sie aus Indien?" "Yes", sagte Srila Prabhupada. "Was machen Sie denn hier?" "Ach", sagte Srila Prabhupada, "wir haben unsere Tempel, die um die ganze Welt verbreitet sind. Wir haben Farmen, wir haben Bücher und viele, viele Leute, die spirituelles Leben praktizieren." "Ah", sagte Erwin Halben, "sehr interessant, da bin ich ja sehr geehrt, wahrscheinlich den Gründer hier zu treffen. Kann man die Tempel besuchen?" "Nein", sagte Srila Prabhupada, "auch die Farm kann man nicht besuchen und die Bücher kann man nicht lesen. Denn ein wenig Zeit trennt uns noch davon." Zu der damaligen Zeit war gerade so ein kleiner Laden, in dem so wöchentlich Treffen stattfanden. Aber nur nach einiger Zeit, ein paar Jahren, kam dieser Irvin Halpern, das war ein Zuchtschaffner, in Seattle, glaube ich, mit einer Frau zusammen, und die gab ihm eine Einladungskarte zu einem Tempel, und er ging in diesen Tempel, ein großer Tempel, einen schönen Tempelraum. Er sah an der Wand des Tempels so, wie sagt man, Display, also Fotoausstellungen, so Fotos von der Bewegung, war also ganz beeindruckt, ja, anscheinend eine weltweite, internationale, spirituelle Bewegung da in Fotos zu sehen. Und plötzlich sah er auch ein Bild von Srila Prabhupada und es kam ihm so seltsam bekannt vor, schaute, aha, tat es sich in ihm auf, das ist doch der alte Mann von der Parkbank, wo die Tauben waren. Der damals sagte, ihm würde noch ein bisschen Zeit von einer weltweiten spirituellen Bewegung trennen. Und er fragte dann, wer ist das? Und aus den Beschreibungen wurde ihm dann klar, dass das jener Mönch war, den er im Central Park an so einem einsamen Nieselwintertag getroffen hatte und der ihm diese erstaunliche und doch sehr zuversichtlich gemachte Prophezeiung mitgeteilt hatte. So, das ist so ein bisschen Der Erwin Halpern, so hieß der Schaffner, so sollte man es sagen, hat sich natürlich gefragt, was dahinter ist. Und ich möchte gerne mit euch diese Frage beantworten, indem ich zu einer geschichtlichen Analyse übergehe, die Vergangenheit praktisch ein bisschen beleuchte, aus der dann Srila Prabhupada, dieser Mönch, heraustritt. Ins Jahr 1966, wo das den Frachtdampfer verlässt und in Amerika dann den Samen legt für die Hare Krishna Bewegung, die dann wächst und wächst und schließlich als Baum die ganze Welt umrankt, wenn man so will. Ich habe mir hier einige Notizen gemacht, die mir hilfreich sein sollen. Yes. Jetzt machen wir mal eine kleine Reise in die Vergangenheit. Unsere Reise soll uns 3000 Jahre vor Christi Geburt hinführen. Wir kommen in den Himalayas an und wir sehen dort in einer kleinen Strohhütte einen Waisen namens Vyasadev, der ein enormes literarisches Vermächtnis geschaffen hat. Srila Vyasadev hat die vedische Schrift niedergeschrieben, die älteste spirituelle Schrift, die dem Menschen bekannt ist. Diese vedische Schrift besteht aus vielen, vielen Büchern. Die meisten davon handeln von eher metaphysischen oder transzendentalen Dingen, also Reinkarnation, die ewige Seele, die von Körper zu Körper im materiellen Leben wandert. Sie handeln, der größte Teil der vedischen Schriften, von der spirituellen Wirklichkeit, der ewigen spirituellen Welt, von der diese materielle Welt lediglich eine Art Reflexion ist, so wie die Reflexion eines Baumes in einem See eben nicht wirklich ist, so ist auch die materielle Welt als eine Reflexion der spirituellen Welt nicht von spiritueller Wirklichkeit. Das heißt, sie ist vorübergehend und vergänglich, während die spirituelle Welt ewig ist. So, aber neben diesen spirituellen Themen handeln die vedischen Schriften auch über Themen, die selbst einen Menschen, der ein eher materielles Interesse hat, faszinieren. Astronomie und daraus hergeleitet die Astrologie, dann das Universum und die verschiedenen Planeten und Daseinsebenen in ihm. Doch schließlich auch Architektur, sogar Chirurgie wird beschrieben, also eine sehr, sehr ausgefeilte Medizinwissenschaft. Wusstet ihr, dass in dieser alten Medizinwissenschaft, das wäre vielleicht interessant für Michael Jackson gewesen, auch schon Nasenverpflanzungen beschrieben werden, wie man das macht? Es werden da also alles mögliche Organverpflanzungen gegeben, aber hauptsächlich natürlich im Ayurveda eine präventiv oder wie das Wort ist, eine Vorbeugungsmedizin, die gar nicht erst dafür sorgte, dass ein Mensch krank wird. Es wurden da eine ganz bestimmte Art der Operation übrigens auch vorgesehen, nämlich mit Mantren operierte man und öffnete die leidenden Körperteile für den Eingriff, der nötig war. Also sehr, sehr interessant. So, Srila Vyasadev verfasste also dieses unglaubliche Kompendium spirituellen Wissens, was auch ein Teil materielles Wissen beinhaltete, also unseren Ausgangspunkt in dieser Welt und ein besseres Leben in dieser Welt beschrieb, bis hin zu der Reise des Menschen in die spirituelle Welt. Diese Bücher, die er verfasste, sind heute auch in unseren Zentren erhältlich. Wir haben sie übersetzt aus dem Sanskrit ins Englische erst und dann ins Deutsche.
und bilden praktisch die Grundlage unserer Bewegung.
So, wir springen mal 2400 Jahre voran, sind also jetzt 600 vor Christi. In dieser Zeit erschien Buddha, der eine Art spirituelle Notoperation in der Gesellschaft vornahm. Die vedischen Schriften, die also so eindeutig den Weg aus der zeitweiligen materiellen Welt in die ewige spirituelle Welt zeigen, wurden nämlich zu dem damaligen Zeitpunkt missbraucht. Es wurden Tieropfer vorgenommen im Namen der Vedas und andere Riten und Zeremonien, mit denen man ein höheres Maß an materiellem Glück machen konnte. Sind wir hier im Westen mit unserer eindimensionalen Sicht, kennen nur einen Vorgang zu materiellem Glück. Unser Vorgang ist, schwer zu arbeiten, schuften, Geld zu verdienen und damit dann uns die sogenannten angenehmen Dinge des Lebens zu leisten. In der vedischen Zeit gab es einen anderen Vorgang, nämlich Riten, mit denen man materielles Glück machte. Zu der damaligen Zeit wurde zum Beispiel der Kama Sutra entwickelt, ein Werk, was beschreibt, wie man ein Maximum an sexueller Freude erfährt, ohne dabei den Frustrationen, die entweder auf psychologischer Ebene oder durch Krankheiten den heutigen Menschen klagen, zu erfahren. Es wurden Vorgänge aufgezeigt, wie man durch die Verehrung von oder die Verbindung mit bestimmten Naturkräften zu einem unglaublichen Reichtum oder auch Ruhm gelangen konnte. Karmakanda, Rituale sozusagen, die gemacht wurden. Also nicht schwer schuften, um glücklich zu werden, sondern schwer Rituale machen, um glücklich zu werden. So, die ganzen vedischen Schriften wurden dazu missbraucht und deswegen erschien Buddha als eine Inkarnation Krishnas. Oh, über Krishna habe ich jetzt noch gar nicht geredet. Ich muss nur sagen, in dieser Zeit 3000 vor Christi erschien dann auch Krishna und hat die Bhagavad Gita offenbart. Krishna ist eine Inkarnation der höchsten Persönlichkeit Gottes hier in der Welt. Das ist praktisch, wenn ein König das Gefängnis besucht, dann ist er nicht den Gesetzen des Gefängnisses untergeordnet. So ist auch Gott, wenn er in die materielle Welt kommt, nicht so wie wir den materiellen Gesetzen untergeordnet. Er nimmt also nicht Geburt wie wir aus ein paar körperlichen Sekreten heraus, Samen und Eizelle. Erscheint in seiner spirituellen Gestalt ohne den Vorgang der Geburt zu unterlaufen und natürlich auch nicht den Prozess des Älterwerdens und Sterbens. Also, wie der König, der jetzt in dem Gefängnis ist, nicht den Gesetzen der Mathe und Natur ausgeliefert. So, Krishna hatte in dieser Bhagavad Gita sehr eindeutig das Ziel des Lebens festgelegt, nämlich dass wir ewige Teile Gottes sind, Amrita Putra, Kinder der Ewigkeit, wenn ihr so wollt. Und aus der materiellen Welt, wo wir der Zeitweiligkeit, also einem vergänglichen Körper und einem vergänglichen materiellen Leben ausgesetzt sind, heraus wieder in unsere natürliche Heimat zurückfinden. So, Buddha sah, oder Krishna sah besser so, dass 600 vor Christi, diese vedischen Schriften einfach missbraucht wurden für ein ganz anderes Ziel. Man hat nur versucht, materiellem Glück nachzugehen und hat so sein materielles Dasein weiter aufrechterhalten. Und deswegen sagte Buddha, folgt nicht den vedischen Schriften. Denkt auch nicht, dass es jenseits unseres jetzigen Daseins ein ewiges spirituelles Dasein gibt. Nirvana ist das Ziel. Van ist der Wald des materiellen Daseins. Heraus aus dem Wald, das heißt Nirvana in einem Slogan untergebracht. Heraus aus dem materiellen Dasein, löst euch auf, werdet geht ein ins Nichts.
Euer materielles Dasein beruht nur auf einer Kränkung, einer schlechten Sicht, aufgrund des falschen Egos, der Identifizierung der Seele oder der Identifizierung mit der Illusion von Buddha. Danach 800 oder 700, ja, so um 800 nach Christi kam dann ein weiterer Lehrer, Shankaracharya, der sagte, nein, es ist nicht ganz so, dass es nicht jenseits der materiellen Welt gibt. So kann man das nicht sehen. Es gibt eine spirituelle Wirklichkeit. Diese materielle Welt ist nur ein Schatten dieser Wirklichkeit. Und wir sollten eins werden mit dieser Wirklichkeit. Genauso, so sagte er, wie ein Tropfen Wasser in den großen Ozean zurückgehen kann und sich dort mit dem Ozean vereint, so sollte auch das Individuum aus der materiellen Welt in die ewige, in das Brahman, die ewige spirituelle Wirklichkeit eingehen, sich dort auflösen und eins werden mit Gott. Solange, sagte Shankaracharya, wie man in Illusion ist, denkt man, man ist ein Individuum. Wenn man aber aufwacht von diesem Traum, ist man wie der Wassertropfen im Ozean, mit dem Ozean eins, ist eins mit Gott. Also, und dazu müsst ihr jetzt den Vedas folgen, sagte Shankaracharya, das wird da alles erklärt und man kann diesen Pfad dann gehen. Er musste das sagen, weil die Menschen damals sehr atheistisch geworden waren durch Buddha. Der Buddhismus ist eigentlich keine Religion, weil wenn man Religion benutzt als oder versteht als das sich Verbinden der ewigen Seele mit Gott, denn dort gibt es keinen Gott im Buddhismus. Wenn das materielle Dasein aufhört für jemanden, dann gibt es nichts mehr. Es ist genau wie ein Haus. Wenn man die Ziegelsteine nimmt und einfach verbreitet, hört das Haus auf zu sein. So hört auch das Individuum auf zu sein, so wie die Bestandteile des der Körper vergangen ist. Dann sind wir nichts. So, also wir sind nicht einverstanden mit dieser Philosophie. Ich möchte es aber trotzdem eben erklären, weil sich gleich der Kreis schließt und das muss man haben. Nun, gehen wir ein bisschen weiter, ich überspringe mal ein bisschen was in der Entwicklung ins 15. Jahrhundert. Dort kam eine weitere Inkarnation Krishnas, Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu lehrte, dass wir eine ewige spirituelle Seele sind, die ein Teil Gottes ist, im Augenblick jedoch eine falsche Identität angenommen hat, weil wir uns mit diesem Körper identifizieren und denken, wir sind Deutscher oder Amerikaner oder Russe oder so. Wenn wir es schaffen, durch den Reinigungsvorgang des spirituellen Lebens, den Läuterungsvorgang soll ich besser sagen, Fortschritte zu machen, werden wir uns die ewige Identität verstehen und wir werden auch Krishna, von dem wir ein ewiges Teil sind, verstehen. Und wie macht man das? Chaitanya Mahaprabhu sagte, durch das Chanten des Hare Krishna Mahamantras. Und er gab ein Beispiel. Wenn man in einen Spiegel schaut, der mit einer Staubschicht bedeckt ist, ist es nicht möglich, in dem Spiegel sich zu sehen. Man müsste erst die Staubschicht entfernen, um dann ganz klar sein Bild im Spiegel wahrzunehmen. Genauso ist es mit uns. Wir haben im Augenblick eine Bedeckung, die Bedeckung von Illusion auf unserem Bewusstsein ist wie die Staubschicht. Wenn wir aber diese Bedeckung durch einen meditativen Vorgang, das Chanten, das Singen des heiligen Namens Gottes entfernen, dann ist es möglich, uns selber zu sehen und auch Krishna oder Gott zu sehen. Und er bezog sich darauf, dabei auf die vedischen Schriften, die eben vor 5000 Jahren verfasst wurden. Das ist bedeutsam, diese kleine Entwicklung zu verstehen. Die Vedas wurden offenbart von Krishna selber, also Vyasadev. Sie wurden befolgt, sie wurden missbraucht. Buddha musste deswegen eine Notreligion, eine Notbehelfe einsetzen, den Buddhismus, der den Menschen schon Prinzipien lehrte. Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Ahimsa ist sehr wichtig in der Religion. Diesen noblen Pfad, ich glaube vier Komponenten. Dann kam Shankaracharya und führte die Leute wieder zu dem vedischen Wissen zurück, jedoch minus Gott. Er sagte, ihr selber könnt eure göttliche Natur entwickeln, ihr könnt so mit Gott werden, eins mit Gott werden. Und dann kam Chaitanya Mahaprabhu und nahm von Shankaracharya die Staffel ab, sozusagen. Staffel laufen, also. Und hat dann praktisch die Leute wieder zum vedischen Wissen, und zwar zu der persönlichen Auffassung des vedischen Wissens, zurückgeführt. Nun, jetzt wird es ein bisschen einfacher. Jetzt kommt nicht mehr so viel theoretische Philosophie, sondern eine Nachfolge von spirituellen Meistern, die dieses spirituelle Wissen weiterreicht, was letztendlich nicht nur im 15. Jahrhundert da erfunden wurde, sondern was seit 5000 Jahren, also 3000 vor Christi, in den vedischen Schriften festgehalten ist. Und diese Nachfolge von spirituellen Meistern setzt also wieder ein mit Chaitanya Mahaprabhu, und das vedische Wissen wird durch diese Nachfolge gelehrt bis in die heutige Zeit, wo dann Srila Prabhupada, dieser einsame Mönch, den ich euch am Anfang geschildert habe oder vorgestellt habe, in Indien seinen spirituellen Meister trifft und von ihm den Auftrag bekommt, in den Westen zu gehen. Das konnte man sich damals in Indien überhaupt nicht vorstellen, in den Westen zu gehen. Prabhupada, nur um euch das zu schildern, Prabhupada, als er in den Westen kam, hatte er als Gepäck so einen kleinen Koffer, wo er seine Bücher, die er fertiggestellt hatte in Indien, also Übersetzungen drin hatte, und noch eine Buchkiste mit den Büchern hatte er, so vielleicht zum Wechseln zwei Hemden und Dhoti. Dann hatte er aber noch so einen kleinen Sack mit sowas wie Müsli, weil die Information, die er gehört hatte als Mönch, war, dass die Amerikaner nur Fleisch essen. Und er hat sich also, weil er das nicht tat, das schon mal eingerichtet mit einem kleinen Müsli-Sack für alle Fälle, dass man da überhaupt überleben könnte. So, das war das damalige Verständnis von den Mönchen von der westlichen Welt. Die Menschen sind einfach Barbaren, zu Deutsch gesagt. Also ich möchte jetzt kein Affront gegen die leidenschaftlichen Fleischesser von euch machen, aber aus der Sicht eines spirituell denkenden Menschen ist es einfach nicht menschlich, dem kleinen Bruder Tier die Gurgel abzuschnüren und es ihn zu essen. Also das geht nicht, dieses Verständnis. Das ist, ergibt keinen Sinn. Also das nur von dieser Sicht her gesehen. Denn da ist eine spirituelle Seele gegenwärtig, wie auch bei mir eine spirituelle Seele gegenwärtig ist. Insofern ist es ein Bruder oder eine Schwester oder man ist verwandt. So, Srila Prabhupada brachte dieses vedische Wissen also mit sich, ging nach New York und hat dort in diesen harten Asphalt, so muss man das ja mal sehen, den Asphalt des materiellen Denkens hinein, diesen Samen reingelegt, diese spirituelle Tradition verpflanzt, in der Hoffnung, dass sie wachsen würde. Das war eine, dieser andere, wie hieß er, Billy Preston. Dieser Orgelspieler, also wer, vielleicht kommt ihr nicht gerade aus der Zeit, diese Musiker sind nicht wichtig für euch gewesen, aber manche, die zu der Zeit Musik gemacht haben, wissen das noch. Der hat dann rumgeorgelt und dann wurde daraus der Hare Krishna Maha Mantra geschnitten, der dann in schneller Folge die Top 20 in Briten und die deutsche Hitparade in Deutschland eroberte. Und so wurde erstmal der Hare Krishna Maha Mantra oder das Hare Krishna auf durch die Brücke der Musik im Westen bekannt. Dann kam weiter von diesen ersten Schülern, gingen dann welche in die aufs Festland sozusagen, nach Deutschland, und dort wurden Tempel begründet, zuerst in Hamburg, Berlin und dann auch im südlichen Bereich Deutschlands. Und ich möchte es kurz machen, muss ein bisschen zusammenschneiden das Ganze. Damals, als diese 6 Schüler Srila Prabhupada verließen, erzählte ihnen Prabhupada eine interessante Geschichte, die ich heute wiedergeben möchte. Sie sagten, wie sollen wir dieses spirituelle Wissen in Europa verbreiten? Und Prabhupada erzählte ihnen eine Geschichte von Charlie Chaplin, die ich hier... Er sagte, ich habe einmal in meiner Kindheit einen Charlie Chaplin Film gesehen. Und der war so. Und dann erzählte er, wie Charlie Chaplin mit einer, also im Ball war und tanzte und dann zur Pause rausging. Es war damals in den alten Bällen so, dass man tanzte und dann nach einer halben Stunde oder so ging man raus, setzte sich im Park und plauderte romantisch zu seiner Tanzbegleiterin oder Partnerin und ging dann wieder bei so einem Gongschlag in die nächste Runde in den Ball hinein. Nun, ein paar Jungen hatten die Bank, wo sich Charlie hinsetzte, mit einem starken Leim angestrichen, und als Charlie aufstand, riss er seinen Schwalbenschwanz frack so ein bisschen auf, aber bemerkte es nicht. Er tanzte dann weiter und jeder schaute ihn so konsterniert an, dass sein Frack ist nicht richtig. Charlie Chaplin schaute so zurück, ihr könnt euch das vorstellen, und ging dann in die Garderobe nach der Pause, um herauszufinden, was denn los sei, und sah seinen Schwalbenschwanz so ein bisschen aufgerissen. Aber ihn verdross das nicht. Er riss den Schalbenschwanz geschwind auf bis zum Kragen und ging dann wieder in die Tanzrunde das nächste Mal und tanzte total enthusiastisch. Und sprang herum und jeder dachte, Mensch, ist der aber gut im Tanzen bewandert. Das liegt wahrscheinlich an seinem Schwalbenschwanz. Also sein Frack. Und so gingen sie dann, so war der Film, in der nächsten Pause ebenfalls in die Garderobe, und jeder riss sich also seinen Schwalbenschwanz bis zum Kragen hoch, weil er glaubte, jetzt geht das Leben erst richtig los mit einem geöffneten Schwalbenschwanz, und tanzte dann auf. Und Prabhupada, als er das erzählte, amüsierte sich köstlich, und die Devotees sagten also jetzt nicht, dass sie von ihrem spirituellen Meister, der bisher nur so theologische, also spirituelle Inhalte ihn vermittelt hatte, jetzt, was soll diese Charlie Chaplin, dieser blöde Chaplin-Film, was soll das? Nicht, dachten sie so im Geiste und wussten nichts damit anzufangen. Aber als sie dann in London ankamen und immer noch rätselten an dieser merkwürdigen Geschichte, kam es ihnen dann. Sie dachten, sie verstanden, dass das Wichtigste, um spirituelles Leben zu vermitteln und weiterzutragen, Enthusiasmus ist. Man darf sich nicht anstecken lassen von der Atmosphäre, die fast osmotisch auf einen einwirkt, sondern muss aus einer von tiefen Überzeugung getragen, spirituelles Wissen oder spirituelles Leben erst einmal für sich selber leben, und dann werden andere dem folgen. Und in einem Brief, der viel später einkam, erklärte dann Srila Prabhupada genau diesen Inhalt seinen Schülern. Er sagte, zuerst werden sie über euch lachen, wie in diesem Chaplin-Film, dann werden sie sogar euch beschimpfen und dann werden sie folgen. So ist das, wenn man enthusiastisch ist und von tiefen spirituellen Überzeugungen und einer Stärke getragen wird. Das war also fast wie diese traditionellen Zen-Meister, die ihren Schülern also eine Denkaufgabe geben, eine Analogie von Srila Prabhupada, die den ersten Schülern verhelfen sollten, mit Sicherheit ihr spirituelles Leben zu praktizieren. Und so wurde dann Krishna-Bewusstsein mit dieser Sicherheit und diesem Enthusiasmus, der aber nicht etwa blind sein soll, also blind war, sondern von diesen spirituellen Reinheit und spirituellen Überzeugung getragen wurde, im Westen verbreitet. Als Srila Prabhupada im Jahre 77 den Planeten verließ, gab es mehr als 100 Ashrams, also Tempeln, Schulen und Farmgemeinschaften um die ganze Welt, in denen dieses vedische Wissen praktiziert wurde. Er hatte mehr als 70 Bücher aus dem Sanskrit übersetzt und mit Erläuterung versehen. Ihr könnt euch diese Bücher auch anschauen. Wir haben hier unser neues Buchregal, was wir zum 25. Jubiläum fertiggestellt haben. Hier ist es. Auch eine Einweihung. Ja, schon was, nicht? Also wenn man es selber macht. Und die könnt ihr euch gerne anschauen. Wir haben auch im Shop da diese Dinge. Und er hatte mehr als 10.000 eingeweihte Schüler hinterlassen. Schluck. Und wurde von da das Krishna-Bewusstsein verbreitet. Jetzt inzwischen haben wir eine Bewegung, die eigentlich um die ganze Welt geht und die Krishna-Bewusstsein dort verbreitet. Ich möchte jetzt zum Ende kommen, aber euch noch etwas, eine kleine Überraschung mitteilen. Narayani, ich sehe dich gerade. Könntest du zu meinem Pult bitte gehen? Und da habe ich so einen Stapel mit Post. Wenn du mir den Stapel mal bringst, ich will euch die nicht alle vorlesen, keine Angst, kein Stell, weil da muss ich was rausholen. Hier in Deutschland sind wir inzwischen vertreten in folgenden Orten. Fangen wir mal im Norden an. Flensburg, irgendwo an der dänischen Grenze. In Kiel. Kiel, davon erzähle ich, Kiel klammert mal aus, das kommt gleich nochmal. Hamburg, Berlin, dann gehen wir weiter nach Süden, Leipzig, Weimar, Nürnberg, Heidelberg, Wiesbaden, München und ganze Niederbayern, dort wo man bärisch spricht, da haben wir eine Farmgemeinschaft. Auch hier in Heidelberg haben wir 20 Kilometer von der Stadt entfernt im Odenwald eine schöne Farm, wo wir jetzt bald eine kleine, wie sollte man dazu sagen, in dem Fall war, eine Erholungsklinik sozusagen eröffnen wollen. Wir wollen dort einfach Menschen helfen, ausspannen vom materiellen Leben. Dann können sie von Indrukaba Reflexzonenmassage kriegen und alles Mögliche. Nicht? Wir haben da, bauen dort selber etwas an und wollen so ein bisschen da so eine kleine Retreat, sagt man ja heutzutage schon, in, also sowas, dass man sich da zurückziehen kann. So, dass Krishna-Bewusstsein ist jedoch viel mehr noch verbreitet, nicht in den Tempeln. Und das ist ganz wichtig, das zum Abschluss zu sagen. Der größere Teil derjenigen, die sich mit dem Krishna-Bewusstsein befassen, danke, leben außerhalb der Tempel bei sich zu Hause und praktizieren dort das spirituelle Leben. Denkt bitte nicht, wenn ihr einen Tempelbesuch macht, es geht nur im Tempel, dass man spirituelles Leben praktiziert. Wir haben auch hier in Heidelberg ist ein Haushälterpaar mit 7 Kindern oder 6, also ich möge mir das verzeihen. Die haben bei sich zu Hause einen Altar aufgebaut und leben im spirituellen Leben und so weiter. Ich möchte jetzt ganz zum Schluss noch sagen, was wir überall auf der Welt tun. In Moskau sind wir sehr verbreitet. Dort haben wir vom Staat jetzt gerade mitten in London, in Moskau, sorry, ein Riesenstück Land gekriegt, wo wir einen Tempel bauen, wo 6.000 Leute auf einmal in dem Tempelraum sein können, weil so viele Leute sich dort interessieren. Gerade in den Ostländern, wo der atheistische Materialismus sein Zepter geschwungen hat, ist ein unglaubliches Interesse an dieser alten spirituellen Kultur zu finden. Ich wollte euch kurz hier vorlesen, in der Zeit, ihr wisst, es gibt einige Staaten im ehemaligen Russland, wo die wo jetzt Kriegsstimmung ist und wo wir auch gegenwärtig sind. Und zwar, indem wir freie Nahrung verteilen. Ich will euch mal kurz was vorlesen, es ist unglaublich berührend. Mayuratswaja, der gerade von einer Herzoperation aus London zurück, aus, waren wir in London, Moskau ist er, zurückkam, nach Sukhumi, wollte in dieser Kriegssituation die Menschen vor Hunger retten, selbst auf Kosten seines eigenen Lebens. Er hatte gehört, dass in Gudualta das Schiff, was die Nahrungsmittel zu dieser freien Nahrungsmittelverteilung bringen sollte, nicht in den Hafen gelassen wurde und später dann gestohlen wurde von den Soldaten. Aber er ging zu den Soldaten und sorgte dafür, dass das Schiff mit dem Inhalt, den Nahrungsmitteln gebracht wurde, in den Hafen gelassen wurde. Aber das ist ein bisschen schwierig, ich habe das hier in Englisch alles vorlesen. Es geht dann darum, dass die Devotees da, da ist eine, Krieg bricht also aus, aber die Devotees gehen im Gewehrhagel noch zu den Häusern der Leute und machen Nahrungsmittelverteilung dort. Etwas, was im BBC vor einiger Zeit durchgegeben wurde, nämlich dass Hare Krishna in Russland auch in diesen schlimmen Kriegssituationen die Menschen rettet durch die Verteilung von freier Nahrung. Also Krishna-Bewusstsein, und darauf kommt es mir hier an, ist verbreitet inzwischen über die ganze Welt, mit Tempeln, Farmen und verschiedenen Programmen, und wir möchten alle einladen, die ein spirituelles Interesse haben, diese Bewegung genau zu studieren, die Philosophie und die Literatur, und dann einfach mitzuhelfen, in dieser materialistischen Zeit ein spirituelles Bewusstsein zu vertreten und somit den Menschen eine neue Denkrichtung zu geben, die sie retten wird von dem ökologischen Suizid und den anderen Suizid auch. So, Hare Krishna, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen mehr jetzt wisst, was sich hinter dem Krishna-Bewusstsein verbindet, historisch. Philosophisch da kann man nicht so drauf eingehen, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt. Kommt bitte zu unserem Sonntagsfest, nicht nur zum Jubiläum, sondern auch über die in der Zukunft. Wir haben ja jeden Sonntag hier um 15 Uhr ein solches Fest. Jetzt müsste ich noch kurz fragen, wer ist da? Ogorangi, ist das Prasadam fertig? Ja, könnten wir theoretisch jetzt gleich eingehen. Aber wir haben ja aber doch die Überraschung. I'm sorry. Jetzt schauen wir uns vor dem Essen das Theaterstück an, Stück mit Schwein. Das ist ein Stück über den Vegetarismus, sehr motivierend. Ich müsste jetzt jedoch unsere Theaterspieler noch fragen. Sind die da? Die sind im Tempelraum. Seid ihr ready? Geschminkt und